Grüezi miteinander. Wie die meisten wissen, ich komme von dort, wo der Joel jetzt mit seiner Familie bin gern hierher gekommen, ist eine von meinen weitesten Anreisen zu den Predigten. Aber auch, ich würde fast behaupten, die zweitschönste. Die schönste ist auf Lugano, aber weil wir dort eben 24 Jahre gelebt haben. Aber da hinten auf Brunnen, ich weiß nicht, ob das richtig gesagt ist, da hinten auf Brunnen ist wunderschön. Vor allem, wenn man eben so klug ist und den Zug nimmt. Ich habe 6 Predigten zu dem wunderbaren Psalm, wo das Börtchen einmal gesagt hat, so wie die Nachtigall unter den Vögeln sozusagen die eindrücklichste ist, ist der Psalm unter den Psalmen allen zusammen. Und es ist wirklich so, dass ich bei den ersten paar Worten heute stehen bleibe. Wenn der die Fortsetzung noch hören wollt, ladet mich wieder ein. Bis jetzt ist es im Jahrestakt gekommen, wenn ich dann die 6. halte, so Gott will und ich noch lebe, wäre ich dann doch schon 74 Jahre alt. Aber lassen wir da, wenden wir uns dem wunderbaren Vers zu. Danke vielmals für das eindrückliche Zeugnis von unserer Pianistin. Gell, du hast Piano gespielt, ist richtig. Ja. Ich denke, für alle oder für die meisten von uns gibt es mindestens 1 Bibelwort, das eine besondere Bedeutung hat. Eine besondere Bedeutung. Man sieht, dass da vielleicht, wenn man einen Besuch macht, an einem Poster, der hängt mit dem Spruch oder sonst irgendwie. Unter vielen Christen ist es Usus, dass wenn sie sich entschliessen zu heiraten, dass sie sich dann so einen Psalmvers eingravieren lassen. Wir können uns ja dann beim Barbecue oder bei der Grillade noch ein bisschen unterhalten, was dort eventuell in euch im Ring. Vor 43 Jahren haben Monika, meine Frau und ich ja gesagt zueinander. Und als wir uns überlegt haben, was soll unser Leitmotiv sein in unserer Ehe, in unserem Leben, was für ein Bibelwort ist uns wichtig, haben wir schon Freude gehabt, dass wir beide auf Anhieb eigentlich Psalm 23, Vers 1 im Herz hatten. Vor 43 Jahren. Und mir denkt das etwas Grossartiges. Wenn ich den Ring anschaue, dann denke ich an meine Frau und denke an die Zusage vom lebendigen Gott. Mit dem Herr dürfen wir im Bund sein und rechnen mit dem auch im Alltag. Er ist unser Hirte. Mir denkt das ist eine schlichte Aussage. Eine, die fast jeder kennt, unter uns sowieso, aber auch sonst in der Welt, sage ich jetzt einmal, so ein bisschen, gibt es ganz viele Menschen, wenn die nicht viel wissen von der Bibel, aber der Psalm 23, von dem haben sie schon gehört, und der macht irgendwie einen Eindruck, der berührt die Herzen auch von Menschen, die sonst gottlos leben. Was für eine schlichte Aussage, habe ich gesagt. Aber mir dachte, es gibt für mich keine erhabenere Aussage als die, der Herr ist mein Hirte. Was heisst das nämlich, wenn wir das sagen und glauben? Das heisst doch, egal in welcher äußeren Lebenslage ich mich gerade befinde, wenn ich das glauben darf, wenn ich das bekennen darf und auch immer wieder einmal erfahren, dann bin ich ein zutiefst geborgener Mensch. Dann weiss ich, mein Leben liegt nicht irgendwo in den Sternen. Es hängt auch nicht vom Schicksal ab und verläuft nicht nach dem Zufall. Ich weiss, zu wem das ich gehöre. Und ich weiss, was für eine starke und ewige Hand mich festhaltet um jeden Preis. Darum möchte ich euch fragen, dich fragen, gibt es ein stärkeres Bekenntnis, ein aussagekräftiges Bekenntnis als das schlichte, der Herr ist mein Hirte. Es ist schon angetönt worden in dem persönlichen Lebensbericht, das Lied, der Psalm 23, stammt vom David, der ja ganz viele Psalmen verfasst hat und auch Lieder daraus gemacht hat. Er ist am Anfang, lernen wir ihn kennen in der Bibel, als ein Hüterbub, ein Hirtenjunge, der die Schafe von seinem Vater gehütet hat. Und später, wissen wir auch, ist er zum König geworden, zum mächtigsten Mann in Israel. Was für eine Karriere, könnte man da sagen. Aber eben zuerst war er der Bübel, der Jüngste von einer Grossfamilie. Aber dann ist etwas passiert, da hat der lebendige Gott, Samuel, der Prophet, in die Familie hineingeschickt. Weil er musste einen von diesen Söhnen zum König salben. Sie haben natürlich beim Schönsten und beim Grössten oben angefangen und am Schluss war niemand mehr da gewesen. Bis sie sich erinnert haben, hat da schon noch der Bübel auf dem Hirtenfeld draussen. Dann haben sie ihn gerufen und er war tatsächlich der gewesen. Samuel hat sein Saubhorn ausgelegt über seinem Haar und hat ihn zum zukünftigen König gesaubert. Nicht schlecht, oder? Aber dann ist ein Knüppel dick gekommen. Auch das schon angetönt wurde. Dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Jahr, wo der König Saul eben noch König war. Und der König Saul hat erfahren, dass da schon ein Nachfolger bestimmt ist. Und er hat schlecht umgehen mit dem. Mehr als einmal hat der Handfest versucht, den Nebenbuhler auszuschalten. Hat ihm nach dem Leben getrachtet. Wir wissen, das Leben von David ist sehr turbulent verlaufen. Einmal hat er sogar seinen eigenen Sohn verfolgt, mit dem Ziel, ihn zur Strecke zu bringen. Wenn man sich das so überlegt, müsste man sich fragen, wie kann einer vielleicht aus Summe von seinem Leben, wo er zurückschaut, sagen, der Herr, der ist mein Hirte. Das ist so gewesen, das ist jetzt so und so wird es bleiben, bis in alle Ewigkeit. Müsste der Ausspruch von einem so einem David nicht anlauten. Mein Gott, warum mutest du mir das zu? Oder noch gesteigert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 23, leset heute Mittag einmal den Psalm 22. Unmittelbar vor dieser wunderbaren Perlen oder dieser Nachtigau unter den Psalmvögeln, Psalm 22. Und der fährt mit dem Aufschrei an von David. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verloren, heisst da. Man könnte natürlich auch sagen, warum mich? Warum jetzt? Warum, wo bist du? Das ist der gleiche Mann, der gesagt hat, vielleicht im Rückblick auf sein Leben, der Herr ist mein Hirte, was ich brauche, es fehlt mir an nichts, führt mich gut und so weiter. Es ist der gleiche Mann, der da sagt, mein Gott, warum hast du mich verloren? Der David ist lange Zeit und oft ein hart angefochtener, berufener Gotteskind gewesen. Einer, der Anfindungen, Findschaft bis zur Genüge erfahren hat, auch Entbehrung. Und wir müssen es auch sagen, und wenn es nicht verheimlichen, einer, der als geliebter, berufener Mensch von Gott auch in ganz schwere Schuld gefallen ist. Ehebruch, Beihilfe zum Mord von dem Mann, wo er mit der Frau die Ehe gebrochen hat. Das ist der David, der den Psalm verfasst hat als ein Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte. Es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen und auch mitnehmen. Der Spitzensatz kommt also nicht von einem, der ständig auf der Sonnenseite gelebt hat. Er kommt nicht von einem, bei dem vor allem alles glatt verlaufen ist. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis, warum dass der Psalm und der Vers so eine Kraft hat über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Warum man Menschen berührt. Er hat nichts an der Kraft verloren. Wie vielen angefochtenen, desillusionierten oder wie auch immer Christen ist der Psalm schon zur Stärke geworden. Wie viele haben sich in der Not daran festgeklammert und haben sich wieder dürfen aufrichten. Ich weiss nicht, ich sehe ja schliesslich nur eure Gesichter. Was heisst da nur? Ist schon schön zu schauen. Aber ich weiss nicht, was dich heute Morgen oder in diesen Tagen bewegt und umtreibt. Ich kenne deine Gedanken im Herzensgrund unten nicht. Und so ein Bassvogel hat ja mal gesagt, es ist gut, dass unsere Stirne keine Fenster sind. wo man einfach drin hineinsieht, bis runter. Er fährt fort, das gäbe ein Laufen und ein Rennen, um matte Scheiben einzukaufen. Nein, das gäbe ein Rennen und ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Vielleicht liegt eine schwierige Erfahrung hinter dir. So wie wir es gehört haben, ich kann das übrigens nachvollziehen, mir ist genau das Gleiche passiert. Ich war auch beim Doktor von diesen Computersachen, aber der konnte nichts mehr machen. Und dort ist ganz viel Bach abgegangen. Es kann auch eine Zeit vom Leid sein, von der Krankheit. Vielleicht etwas, was dich persönlich selber betrifft, betroffen hat. Oder auch ein Mensch betrifft, der dir nachsteht. Oder ich bin fast überzeugt, es gibt vielleicht auch einen Menschen unter uns, oder nicht nur einen, der im Moment einfach gerade schwer hat und das Gefühl hat, ich bin in einem Tunnel und ich sehe kein Licht mehr. In mir ist so viel Schwachheit. Ich bin voller Fragen, voller Zweifel. Auch das weiss ich nicht von euch. Ich weiss, was mich so bewegt, das weiss ich. Aber etwas wünsche ich uns. Wünsche ich dir, dass du, wenn das dein Bekenntnis ist, der Herr ist mein Hirt, an dem Bekenntnis kannst festhalten. Und dass du wieder darfst erleben, er beschenkt mich gerade aus seinem Reichtum, dort, wo ich mitten in der Armut bin. Und ich meine jetzt nicht nur äußere Armut. Er ist ein Herr, ein Meister, der seine Kraft gerade oft in meiner Schwachheit entfaltet. Und du darfst wissen, auch was passiert ist in deinem Leben. Sein Erbarmen greift viel tiefer als dein Versagen und als mein Versagen. Das ist Gnade. Und wir dürfen daran festhalten, wenn wir das Bekenntnis haben, der Herr ist mein Hirt, der steht unser Leben unter seiner guten Fürsorge. Egal, was es noch bringt und was alles noch kommt. Der Herr ist mein Hirte. Jetzt möchten wir eine tiefe Bohrung machen und die schlicht ein paar Worte einfach auf uns wirken und vielleicht ganz neu anschauen. Für mich ist es ein absoluter Spitzensatz. Was sage ich Spitzensatz? Eigentlich einer der erstaunlichsten Sätze in der Bibel. Schon einmal aus sprachlicher Hinsicht. Ich habe ja im Studium auch Hebräisch gelernt. Und habe gemerkt, Hebräisch ist schon ganz anders. Dort geht es nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Eine ganz andere Sache. Wir brauchen in der deutschen Sprache und in vielen anderen auch mindestens 5 Worte, um das Bekenntnis auszusprechen. Der Herr ist mein Hirte. Eine ganze Handvoll. Und im Hebräisch ist es wie in Granit hineingemeißelt. 2 einzige Worte. Yahweh. Rui. Yahweh, das habt ihr auch schon gehört, ist der Gottesname. Rui, der Hirt. Und das I am Schluss deutet eben drauf, ist mein Hirt. Schon aus sprachlicher Hinsicht ist das eine erstaunliche Aussage. Yahweh, Rui, so nebeneinander. Können die überhaupt nebeneinander stehen, können wir uns fragen, beim tieferen Bedenken. Fragen wir uns doch einen Moment, wer ist denn der Herr, der Yahweh? Ihr habt es vielleicht auch schon gehört, dass die frommen Juden, auch zur Zeit, wo die Bibel verfasst und erlebt worden ist, nicht gewagt haben, den Namen Yahweh auszusprechen. Warum? Aus Angst. Sie könnten durch ihr Leben irgendwie sich versündigen und Gott, den grossen Gott, verunehren. Wer ist denn der Herr, von dem es um das geht, auch im Psalm. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, er ist der Schöpfer. Der Schöpfer, der nicht einen grossen Werkzeugkasten gebraucht hat, sondern durch sein Wort Himmel und Erde, alles, was fleucht und kreucht, geschaffen hat. Und ich würde sagen, wo immer noch dran ist, am Schöpfen und am Schaffen, er hat so versprochen, beim Noah, solange die Erde sich dreht, bleibt das so. Er ist der, der hinter allem steckt, der uns neues Staunen bringt. Das wäre interessant zu wissen, was dich noch ins Staunen bringt. Zum Beispiel, wenn der Frühling wieder kommt und es wieder anfängt zu blühen. Zum Beispiel, wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt. Ich werde im Juli das zweite Mal Grossvater. Und ich mag es fast nicht erwarten. Ich bin fast so nervös wie die Mutter. Also wie seine Mutter. Man könnte sagen, ja, wie viele Kinder kommen in der ganzen Welt jeden Tag auf die Welt. In dem Moment, jetzt, wo wir hier zusammen sind, werden Kinder geboren. Und doch ist es immer ein Schöpfungswunder Gottes. Denn kein Kind auf der ganzen Welt ist genau identisch mit dem anderen. Es kommt aus dem Laboratorium Gottes und trägt seine Handschrift. Vergessen wir das nicht. Oder was mich in Staunen versetzt, ich habe auf dem Balkon zwei Staunkisten. Manchmal muss man sich ein bisschen neu helfen, dass man nicht aus dem Staunen kommt. Ich bin nämlich Schmetterlingszüchter. Ich konzentriere mich nur auf die Rüebliraupe, wo der Schwalbenschwanz wird, aber sage immer, das ist der schönste Einheimische. Wenn ihr nicht wisst, wie er aussieht, schaut mal beim Dr. Google nach. Und ich sammle immer Kraut ansehen im Frühling. Und immer wenn ich heimkomme, schaue ich, dann, wenn es warm wird, hat es jetzt an dem Kraut schon ein Seil. Sie sind nämlich so klein wie ein Gufferknopf, aber goldig gelb. Oder ist ein Räubli dran? Und dann nehmen sie eine Schutzhaft innen in meine Staunkiste, damit sie die Vögel nicht nehmen. Und dann staune ich immer wieder den Prozess vom kleine Eile übers Räubli. Ihr kennt vielleicht die kleine Raupe immer satt. Also meine Raupen fressen nicht, was die alles verspissen hat. Aber das Ergebnis ist ein wunderbarer Schmetterling. Ich hatte eine Wintergeneration, die 7 Monate lang in meiner Staunkiste war. Verpuppt. Und wie oft bin ich raus und habe gedacht, also, ist da noch Leben drin? Da bewegt sich auch nichts. Sieht auch nicht gerade bäumig aus. Und jetzt, wo es warm geworden ist, warm geblieben ist, im Tagestakt sind 2, 3 oder noch mehr von diesen Schmetterlingen plötzlich aus diesen Puppen rausgekommen. Haben sich entfaltet, haben ihnen den Finger hergestreckt, sie der Sonne entgegen gehabt und weg sind sie gewesen. Das ist ein bisschen schwärmer, kann man vielleicht denken, aber mir hilft es, nicht aus dem Staunen zu kommen und nicht aufzuhören, dem zu danken, wo hinter all dem, diesen Wunder, diesen kleinen und den grossen steht. Das ist der Herr, von dem der David hier singt, Jahwe, der Schöpfer. Und von der Bibel her wissen wir auch, Jahwe ist ja der Gott, der mit dem Volk Israel, dem kleinen Völkchen, einen Bund geschlossen hat. Warum hat er das gemacht? Nicht, weil sie besser gewesen sind als andere, sondern weil er einen hat zeigen und immer noch zeigen wie sehr er sich für die Menschen interessiert und wie sehr er uns Menschen liebt. Wer ist der Gott? Mir ist noch etwas Drittes in den Sinn gekommen, er ist der Heilig. In den Worship-Songs kommt das immer wieder, er ist der Heilig. Und heilig heisst eigentlich nichts anderes, er ist der ganz andere, der Unvergleichliche, letztlich auch der Unfassbare. Er ist der, vor dem Menschen, die ihm in einer besonderen Art und Weise begegnet sind, zusammengebrochen sind wie tot. Ihr habt vielleicht schon die Geschichte von Jesaja gelesen. Eines Tages war er im Tempel und hat dort seinen Dienst, er war schliesslich Priester. Und der hat ihm Gott einen Einblick gegeben, einen spektakulären Einblick hinter den Vorhang in die unsichtbare Welt. Und der Jesaja ist zusammengebrochen. Und er hat ausgerufen, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Und jetzt versuchen wir mal, den Gedanken zu denken. Der Jahwe, der erhabene, einzigartige, unvergleichliche Gott, der soll zugleich auch ein Hirte sein. Könnt ihr euch etwas so vorstellen? oder spüren dann mindestens etwas von dieser scheinbar unüberbrückbaren Spannung zwischen diesen beiden Begriffen, die hier einfach nebeneinander stehen, wie zwei Blöcke. Yahweh, Rui. Jetzt müssen wir einen Moment darüber nachdenken, was sagt die Bibel über die Hirten? Was haben sie damals für einen Status und für eine Bedeutung gehabt? Wir haben schon ein bisschen etwas gespürt bei dem, was ich über den David gesagt habe. Aber der Begriff Hirte, wenn wir die Bibel kennen, steht wie kein anderer für die tiefe Vertrautheit zwischen Schaf und dem Hirte. Der Begriff Hirte steht auch für einen totalen, risikohaften Einsatz vor Gefahren, für beständige Gegenwart und für unermüdliche Fürsorge. Es ist mir schon klar, ich habe hier ziemlich viel Schaf gesehen unterwegs. Und im Zeitalter der Elektrozäune braucht es den Hirt nicht mehr in der Mitte der Welt. Das kommt schon gut so. Und wir, die so grüne Matten haben, Gott sei Dank noch, müssen uns auch nicht Sorgen machen. Wir, die im Wasserschloss der Schweiz leben, wie man sagt, haben bis jetzt auch nicht unbedingt Wasserknappheit zu bemängeln, wie manche andere auf dieser Welt. Wir müssen begreifen, dass zur Zeit von David und zur Zeit von der Bibel ganz andere Verhältnisse geherrscht haben. Dass es ein echter Kampf war, ums Überleben, für die Schafe zu sorgen und dass sie in Sicherheit sein konnten. Für mich ist es zum Staunen, eines der grossen Wunder, dass der Herr, den ich versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, zugleich mein Hirte will sein. Und mein Hirte ist, der Herr ist mein Hirte. Warum berührt der Vers auch hartgesottene Menschen? Warum kommen auch Menschen, die sagen, ich glaube nicht an einen Gott, nicht unbedingt an die Kraft von dem Vers vorbei oder an dem Psalm? Ich glaube, es hängt mit der Sehnsucht zusammen, wo der Schöpfer in jedes Menschenherz seine Pflanze hat. Und egal welchem Mensch wir begegnen, ob wir finden, das ist ein hoffnungsloser Fall oder eine hartgesottene Sache, in der Tiefe vom Herz von jedem Mensch ist doch da die Sehnsucht. Er möchte so einen Hirte haben, so einen Gott, der sich um ihn kümmert. Und doch möchten wir wieder fragen, kann man denn den grossen Gott, der Yahweh, auf die Ebene abziehen von einem Hirte, wie es der David einer war? Und da möchte ich einfach sagen, nein, das kann man nicht. Und das muss man auch nicht. Denn dafür hat Gott selber gesorgt. Er ist der heruntergekommene Gott. Der zu uns gekommen ist seinem Sohn Jesus. Für mich ist es kein Zufall, dass die Ersten, die die gute Nachricht von der Geburt Jesu gehört haben und vernommen haben, auch auf spektakuläre Art und Weise, dass das Hirten waren. Sozusagen ein bisschen die Ausgesteuerten, der Abschaum. Wenn einmal noch einmal eingebrochen wurde, sind es bestimmt die Hirten gewesen, oder jemand davon. Sie sind die Ersten gewesen, die unglaublich himmlische Botschaft bekommen haben. Habt keine Angst! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit grosser Freude wird erfüllen. Heute ist für euch in dieser Stadt, in der schon der David geboren worden ist, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Ja, ein Retter, das brauchen wir, aber wie ist es mit Gott und dem Hirt? Jesus selber hat das noch bestätigt, als er im Johannesevangelium im Rahmen von diesen sieben Ich Bin-Wort vor den Menschen gestanden ist und gesagt hat, hey, ich bin der gute Hirt. Nicht nur irgendeiner, sondern der gute Hirt. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden nie mehr umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Was für ein Glück, wenn das einer darf glauben, bekennen und da und dort auch erleben. Ja, es ist ja so, der Herr ist mein Hirte. Meine. Ist das nicht grossartig bei so vielen Menschen auf dem blauen Planet? Ich darf es wissen, er ist auch mein Hirte. Und in Extremsituationen bewährt er sich vor allem und zeigt, was er kann und wer er ist. Es ist jetzt auch, vielleicht sagen wir, ja, das habe ich auch schon erlebt. Oder was ist denn das? Vor ein paar Jahren habe ich mich einer Hüftoperation unterziehen. Und es hat mir schon noch Eindruck gemacht, wo der Chirurg mir im Vorgespräch gezeigt hat, was da für ein Teil eingebaut wird. Aber es musste sein. Ich konnte nicht mit Bergen können, kaum mehr Schritt machen. Sogar das Liegen hat mir wieder. Und ich erinnere mich noch, es war der 20. Januar, als ich in Zarnen musste in ein Spital eintreten, mit gemischten Gefühlen, wie das so ist. Aber als ich an die Rezeption gekommen bin, hat mir die, die dort den Dienst hatte, zwei Briefe ausgehändigt. Wie komme ich da Post über? Und ich sehe, es sind persönliche Briefe. Ich habe die aufgetragen, das wunderschönes Zimmer mit Blick auf die Berge. Alleine bin ich dort aufs Bett gehockt und habe gelesen und bin doch sehr berührt gewesen, was da in einem Brief gestanden ist. Lieber Ernesto, wir heißen dich im Spital herzlich willkommen und sind nicht einmal die Ersten. Jesus ist schon da und wartet auf dich. Er bette dich in seinen Frieden und schenke dir Zuversicht. Ich sage, ja, so etwas schreibt man, wenn man Christ ist. Aber was das dort irgendwie für meine Seele, für mein Herz bedeutet hat, die Worte zu lesen, die es geschrieben haben, sind ja nicht die gewesen. Wir sind nicht die Ersten, haben sie gesagt. Aber du wirst erwartet vom guten Herd. Er bette dich in seinen Frieden und schenke dir Zuversicht. Ihr müsst wissen, auch wenn ich gerne mal einen Spass mache, ich nehme das Leben nicht leicht im Allgemeinen. Ich bin auch nicht einer, der ziemlich sorglos durchs Leben geht. Manchmal bin ich selber erschrocken über mich, wie wenig das es braucht. Und irgendwie kommt der ganze Halt in meiner Seele oder wo auch immer ins Wanken. Es braucht nicht viel, dass mich gewisse Ängste packen oder dass ich nachts nicht schlafen kann, weil mich das Gröbelmonster plagt. Vielleicht kommt das da und dort auch bei dir vorbei. Und ja, die ersten zwei Nächte nach dieser Operation waren nicht so leicht. Ich durfte nur auf dem Rücken liegen, links und rechts angeschlossen an irgendwelche. Ihr wisst schon, wie es ist. Es musste sein. Und ich konnte nicht schlafen. Die ganze Nacht auf dem Rücken wie ein Käber. Aber ich habe mich nicht so gefühlt wie ein Käber. Immer wieder ist jemand die Nachtwache vorbeigekommen. Und sie haben immer wieder gestaunt, dass ich noch wach bin. Mehr als eine Person hat mir angeboten, sie würde mir schon etwas zum Schlafen geben. Da habe ich mich bedankt und gesagt, es geht mir gut, ich brauche da nicht. Wisst ihr, ich habe richtig den Frieden da. Ich weiß nicht, wie sie damit umgegangen sind, aber so habe ich es erlebt. Das, was mir gewünscht worden ist, in diesen paar Zielen, durch den Brief, den ich bekommen habe, hat sich wirklich erfüllt. Und das ist nicht einfach, weil ich irgendwie versucht habe, ruhig zu bleiben und das Beste zu denken, sondern ich war wirklich eingehüllt in den Frieden, den der gute Hirte schenken kann und auch immer wieder einmal schenkt. Ich wünsche euch, dass es euch wirklich gut geht, dass sich auch die Träume füllen, dass ihr euch können Sachen, die ihr gerne hätten oder so, dass ich die können leisten und ja. Aber mehr als alles andere wünsche ich uns allen, dass wir mit so einer Gewissheit wie David können sagen, der Herr ist nicht irgendein Hirt, einen unter vielen, sondern er ist mein Hirt. Der Herr ist mein Hirte. Der Ringfinger. Wenn wir geheiratet sind, ziemlich wichtige, aber natürlich auch sonst. Der Herr ist nicht irgendein Hirte, er ist mein Hirte. Mein Leben steht unter seiner Fürsorge. Bei ihm bin ich in der besten Hand. Ich bin jetzt doch fast überzeugt, dass etliche sagen, ja, das habe ich auch schon gehört. Aber ich bringe sie jetzt gleich, weil es mir gefällt. Es ist einmal ein berühmter Schauspieler, ein begnadigter Redner in einer Familie eingeladen war. Während der Messen ist der Wunsch aufgekommen, der Ehrengast möchte doch einen besonderen Text vortragen, nach allen Regeln der Kunst. Ein alter Mann hat gesagt, hören Sie, Sie würden mir eine grosse Freude machen, wenn Sie würden den Psalm 23 vortragen. Der Künstler, also der Mann, ist zuerst ein bisschen erklüpft, hat vielleicht etwas vom Goethe erwartet oder vom Schiller. Aber dann hat er gesagt, gut, ich lasse mich darauf ein. Aber Sie, und damit hat er den Senior gemeint, müssen mir versprechen, dass Sie nachher den Psalm auch noch vortragen. Und dann ist es losgegangen. Das reinste Feuerwerk. Nach allen Künsten von der Rhetorik, aussprachemässig, tonartmässig, einfach wunderbar, wie er das rezitiert hat. Und er hat auch Applaus geerntet und das nicht zu knapp. Dann ist der Mann aufgestanden, der Senior von dieser Familie, ein Laienpastor. Und ganz schlicht hat er einfach nichts anderes gemacht, als den Psalm vorträgt. Er hat keinen Applaus bekommen. Aber einige sind doch beeindruckt gewesen, irgendwie berührt in einer seltenen Art und Weise. Und da ist der Artist hergestanden und hat gesagt, schaut, etwas ist mir klar geworden. Ich kenne den Psalm. Und er kennt den Hirte. Nimm da mit und lass dir nicht in Ruhe, bevor du mit Gewissheit kannst sagen, ja, der Herr ist auch mein Hirte. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Und ich will es jeden Tag immer wieder neu machen. Wenn wisst ihr, der Hirte ist niemandem fern. Er ist immer nur ein Gebet weiter weg von uns entfernt. Jetzt möchte ich es so sagen. Wer gern den Psalm mitbetet, wer ihn auswendig kann, es müsste halt eben der Luther. Der darf gern leislich oder laut mit mir das als Gebet noch bekennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen.